Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung und lesen einen Text im ersten Buch Mose. Erster Buch Mose, Kapitel 50, die Verse 15 bis 26. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. So wohnte Josef in Ägypten mit seinem Vaters Hause und lebte 110 Jahre und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Auch die Söhne von Machir, Manasses Sohn, wurden dem Hause Josefs zugerechnet. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit von hier. Und Josef starb, als er 110 Jahre alt war. Und sie salbten ihn und legten ihn in einen Sarg in Ägypten. Amen. Meine Lieben, unser heutiger Predigttext handelt von der letzten Zeit des Lebens von Josef und gibt uns Einblick in das Wesen, in die Charaktereigenschaften, in die Prägung von Josef. Josef, der uns ja auch im Hebräerbrief als Beispiel und Vorbild des Glaubens gezeigt wird. Um den heutigen Text besser verstehen zu können und was alles damit verbunden ist, ist es wichtig, dass wir einen kleinen Rückblick auf Josefs Leben machen. Erst dann gewinnt nämlich unser heutiger Text die volle Tiefe und wir sehen die ganze Bedeutung. Josef hatte ein sehr turbulentes Leben. Er hatte Hochs und Tiefs in seinem Leben wie kaum ein anderer. Josef hatte auch viele Enttäuschungen erlebt. Konkret hatte er drei große Enttäuschungen in seinem Leben erfahren, drei Situationen, wo er Unrecht, wo er Schwierigkeiten, Not, verworfen sein von Seiten von Menschen, teilweise von ganz nahestehenden Menschen erlebt hatte. Die erste Begebenheit finden wir in 1. Mose Kapitel 37. 1. Mose 37, damals als aus Neid, aus Eifersucht, die Brüder Josefs ihn nach Ägypten verkauft hatten. Zuerst wollten sie ihn töten, aber dann haben sie ihn verkauft. Wir können uns nicht genügend vorstellen, was für eine Enttäuschung das für Josef gewesen sein musste. Er war schließlich mit diesen aufgewachsen. Er hatte mit ihnen in einer Familie zusammengelebt und nun fallen sie ihm nicht nur in den Rücken, sondern tun ihm das Schlimmste an, nämlich sie wollen ihn zuerst töten und nachher verkaufen sie ihn schlussendlich als Sklave nach Ägypten. Vorher war er zusammen mit Benjamin etwas der Liebling seines Vaters gewesen, von Jakob. Und nun, von dieser doch bevorzugten Stellung innerhalb der Familie, wird er zurückgeworfen, wird er hinuntergestoßen als Sklave, wo er nach Ägypten verkauft wird. Eine riesige Enttäuschung. Anschließend dann, er hatte gute Arbeit geleistet als Sklave, als Diener in Potiphars Haus. Er hatte schnell Vertrauen von Potiphar selber, war auch ein attraktiver und ansprechender junger Mann gewesen, auch für die Frau von Potiphar. Und als er ihr widerstand, da hat sie ihn verleumdet, hat sie schlecht gegen ihn gesprochen, intrigiert, und das hat dazu geführt, dass wir kennen die Geschichte, 1. Mose 39, Josef ins Gefängnis geworfen wurde. Alle Indizien, alle Beweise, das Stück Kleid in der Hand der Frau Potiphars, alle Indizien, alle Beweise sprachen gegen Josef. Äußerlich gesprochen, menschlich gesehen, hätte man sagen müssen, ja, das geschieht dem Recht, der ist im Gefängnis. Aber nein, er war unschuldig im Gefängnis. Der Feind hat es so arrangieren können, die teuflische Macht, die im Hintergrund stand, dass Josef Leid zugefügt wurde. Ja, war das einfach der Teufel, war das einfach der Feind, der hier wütete und wirkte? Wir sehen, und Josef bezeugt das am Schluss seines Lebens erneut, dass bei allen Schwierigkeiten, bei allen Nöten, bei allen Problemen, die ihm begegnet waren, er doch die Hand Gottes sah. Sein Leben, das Gott gehörte, wurde von Gott geleitet und geführt. Und er wusste, nichts kann mir geschehen, wenn es nicht von Gott zugelassen ist. Oder mit Römer 8, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Was hatte Josef falsch gemacht, dass er ins Gefängnis geworfen wurde? Er hatte gar nichts vor Gott, gar nichts falsch gemacht. Er wurde unschuldig ins Gefängnis geworfen. Er hätte da zutiefst zerknirscht werden können, zutiefst enttäuscht, dass ihm schon wieder zum zweiten Mal großes Unrecht geschieht, zum zweiten Mal er durch eine schwierige Zeit und große Not gehen musste. Und dass Gott das zulässt. Wie schnell tauchen bei Schwierigkeiten in unserem Leben die Frage auf, ja, aber warum lässt Gott das zu? Warum erlaubt Gott das? Wir sehen in der Bibel immer wieder bei dieser und ähnlichen Geschichten. Es ist wichtig, dass bei Schwierigkeiten, bei Schwerem im Leben, wir uns zuerst prüfen, ist unser Leben mit Gott in Ordnung? Ist der Grund für diese Situation persönliche Sünde? Oder ist der Grund, dass Gott dies zulässt und wir nicht anders tun sollen, als zu sagen, Herr, mein Leben gehört dir, führe mich. Es gibt Schwierigkeiten, die uns begegnen aufgrund von persönlicher Sünde. Beispielsweise denken wir an Jona. Jona, als er in den Sturm kam, das war die Folge seiner persönlichen Sünde, dass er vor Gott weggelaufen war. Denken wir an David. Als sein erstes Kind von der Frau des Uriah starb, das war eine Folge seiner persönlichen Sünde. Aber es gibt auch verschiedene Beispiele, verschiedene Geschichten, wo nicht Sünde da war und dennoch es Schwierigkeiten gab. Denken wir zum Beispiel an die Jünger, als sie auf das Wort Jesu hin über den See Genezareth fuhren, nach der Speisung der 5000. Sie waren Gottes Wort, sie waren den Worten Jesu gehorsam und fuhren über den See und kamen in einen Sturm, der so stark war, dass sie fast Schiffbruch erlitten, dass sie nicht mehr aus- und einwussten. War das aufgrund von persönlicher Sünde, dieser Sturm? Nein, sondern im Auftrag Jesu Christi waren sie unterwegs. Und Jesus hat diesen Sturm zugelassen. Das hat dazu gedient, dass sie seine Größe, seine Herrlichkeit und auch seine Hilfe noch viel besser erleben konnten. Also bei Schwierigkeiten, bei Widerständen, bei Problemen in unserem Leben, lasst uns weder zu schnell sagen, ja, das ist jetzt einfach, weil wir zu wenig glauben oder weil Sünde im Spiel ist, noch sagen, ja, das ist jetzt einfach der Teufel, der angreift, sondern lasst uns zuallererst uns prüfen, ist mein Leben mit Jesus in Ordnung? Lebe ich in tiefer Gemeinschaft mit ihm? Bin ich dem Wort Gottes gehorsam? Wenn nein, dann wollen wir Buße tun, umkehren. Und dann offenbart der Herr uns seine Barmherzigkeit, seine Hilfe. Denken wir an Jona. Denken wir an David. Und wenn nichts zwischen dem Herrn und uns steht, dann lasst uns am Wort festhalten, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das heißt nicht, dass wir alle Dinge verstehen. Das heißt nicht, dass es in allen Dingen der einfachste Weg ist, der Weg des geringsten Widerstandes. Aber das heißt, dass alle Dinge zum Besten dienen. Und dass der Herr uns in seiner Hand hält, trägt und durchträgt. Josef war im Gefängnis. Er war nicht einfach nur 1-2 Monate im Gefängnis. Er war jahrelang im Gefängnis. Und nach dieser zweiten großen Enttäuschung sehen wir da Josef als verbitterten Mann, als Mann, der gezeichnet war von diesem Unrecht, von dieser Not? Nein. Wir sehen Josef als Mann, der sogar im Gefängnis ein Zeuge Gottes war, der sogar im Gefängnis eine Ausstrahlung hatte und Menschen merkten, mit dem ist was anders. So merkten es auch der Mundschenk und der Bäcker, die einen Traum hatten. Wir lesen davon in 1. Mose Kapitel 40. 1. Mose 40, Josef, als er dem Mundschenk und dem Bäcker des Pharao die Träume auslegten. Josef sagte ganz klar, Auslegen gehört Gott zu, doch erzählt mir's. Er war auch im Gefängnis auf Gott ausgerichtet. Er war nicht zerknirscht und verbittert und in sich gekehrt. Nein, auch im Gefängnis lebte er in Gemeinschaft und in Abhängigkeit vom lebendigen Gott. Und mit dem Ziel, ihm die Ehre zu geben. Er sagte dann, dass der Mundschenk doch seiner gedenken soll, wenn er aus dem Gefängnis herauskommt, wie es im Traum prophezeit war. Und dann heißt es in Vers 23, aber der oberste Schenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Er hatte erlebt, dieser Mundschenk, er hatte erlebt, wie Gottes Wort zu ihm sprach und Gott sein Wort bestätigte. Und der Diener Gottes, der ihm dies offenbart und gezeigt hatte, Josef, es heißt, er vergaß ihn. Es ging ihm wieder gut, er war wieder eingesetzt in seine Aufgabe, in seinen Verantwortungsbereich und er vergaß den Josef. Die dritte schwere Enttäuschung. Jetzt hat doch Josef im Auftrag Gottes diesem Schenk das Wort ausgelegt, den Traum gedeutet. Und dieser Mundschenk vergaß ihn. Nicht nur, dass dieser Mundschenk sich nicht mehr um Josef kümmerte. Hätte nicht Gott, der dem Mundschenk den Traum gab, ihm auch wieder in Erinnerung rufen können, dass er an Josef denkt, wäre das nicht möglich gewesen. Doch natürlich. Und Gott ließ zu, dass dieser Schenk den Josef vergaß. Gott ließ zu, dass weitere Zeit ins Land ging und Josef im Gefängnis bleiben musste. Das hätte Josef bitter machen können. Bitter gegenüber den Menschen, diesem Mundschenk, dem er jetzt so viel Gutes getan hat, und bitte auch gegenüber Gott. Warum lässt Gott das zu? die besten Jahre seines Lebens, seine Jugendzeit, nicht nur als Sklave verbracht, sondern auch noch im Gefängnis. Josef hatte eine dreifache große Enttäuschung erlebt. Josef setzte in seinem Leben sein Vertrauen auf den Herrn. Das sehen wir ganz klar in unserem Text. Das sehen wir ganz klar in der Geschichte von Josef. Und dennoch, obwohl er Gott vertraut hatte, obwohl er gläubig war, obwohl er an Gottes Wort festhielt, erlebte er Schweres. Erlebte er Enttäuschungen. Erlebte er Schwierigkeiten. Auch uns Christen können Schwierigkeiten und Nöte begegnen. Auch uns Christen kann es Situationen geben, die schwer sind, wo wir von Menschen enttäuscht werden und wo wir vielleicht sogar nicht einmal verstehen können, warum Gott das zulässt. Warum Gott jetzt diesen Weg uns vorgibt. Wichtig in diesen Situationen, lasst uns am Wort Gottes festhalten. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen.
Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Noch verbirgt die Dunkelheit das Licht und noch
passiert ist, dass wir in diesen Situationen bitter werden. Wie schnell passiert es, dass in dieser Situation die Liebe Gottes, die Allmacht Gottes, die Hilfe Gottes in Frage gestellt wird. Und dann erst recht, wenn aus irgendeiner Lehrmeinung her noch die Bemerkung kommt, ja, du musst nur richtig glauben, dann sind die Schwierigkeiten weg. Hat Josef im Gefängnis geglaubt? Natürlich. Und dennoch musste er im Gefängnis bleiben. Dennoch hat ihn der Mundschenk vergessen. Hat Josef geglaubt im Haus Potiphar? Natürlich. Und dennoch kam er unschuldig ins Gefängnis. Wir sehen viele Beispiele in der Bibel, wo man nicht einfach sagen darf, ja, wenn der richtig geglaubt hätte, dann wäre es schon gut gekommen. Schließlich hat Gott Segen für uns bereit, schließlich will Gott uns groß machen und so weiter. Und deshalb, wenn du richtig glaubst, dann hast du Erfolg. Wenn du richtig glaubst, dann gehen die Schwierigkeiten weg. Dann ist alles in Butter und heile Welt. Die Bibel zeigt uns etwas anderes. Die Bibel zeigt uns, dass wir bereit sein müssen, Jesus Christus vorbehaltlos nachzufolgen, ihn mehr und mehr erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und, Philipperbrief, die Gemeinschaft seiner Leiden, auch bereit sein, mit ihm Schmach auf uns zu nehmen, auch bereit sein, in der Nachfolge Jesu Christi Wege zu gehen, die wir vielleicht nicht verstehen, wo wir aber einfach daran festhalten dürfen, der Herr führt es richtig. Hätten wir Josef gefragt, als er dort nach Ägypten verkauft wurde, was meinst du, was wird daraus aus deinem Leben geschehen? Was soll das werden? Warum wirst du jetzt von deinen Brüdern verkauft? Als er ins Gefängnis geworfen wurde, warum wirst du jetzt wohl ins Gefängnis geworfen? Wozu dient das? Ich bin überzeugt, Josef hätte keine Antwort gewusst in jenem Moment. Im Nachhinein, am Ende seines Lebens, konnte er sagen, Gott hat alles wohlgemacht. Gott gedachte es gut zu machen. Er konnte am Schluss seines Lebens die weise Vorsorge und Voraussicht Gottes erkennen. Aber er hatte in der Situation selber die Antwort noch nicht. Da konnte er nur vertrauen. Vertrauen darauf, dass der Herr richtig führt. Vertrauen darauf, dass der Herr hilft. Warum hätte sonst Josef nach Ägypten gehen sollen? Josef hatte überhaupt keinen Grund, nach Ägypten zu gehen. Es brauchte den Verkauf dazu, dass er nach Ägypten kam. Und stellt euch vor, er hätte dort in Potiphars Haus Karriere gemacht. Das heißt, er wäre vielleicht zum obersten Diener geworden dann, er hätte in Potiphars Haus eine gute Stellung gehabt. Warum hätte dann er von Potiphars Haus zum Pharao wechseln sollen? Wie hätte das geschehen können? Im Nachhinein können wir sehen, der Herr hat alles richtig geführt und wohl gemacht. Aber in der Situation selber war das nicht offensichtlich, war das nicht nachvollziehbar. Wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir ihm treu nachfolgen, in tiefer Gemeinschaft mit ihm leben, dürfen wir sicher sein, der Herr macht es richtig, der Herr macht alles wohl. Auch wenn wir in der Situation selber nicht erkennen, wofür das jetzt gut sein soll. Auch wenn wir nicht erkennen, was daraus werden soll. Aber in diesem Moment sollen wir einfach nur sagen, Herr, mein Leben gehört dir. Mein Leben gehört dir, führe du mich richtig. Ich will dir treu nachfolgen. Und das hat einen direkten Einfluss auf die Art und Weise, wie wir leben, wie es in unserem Inneren aussieht und wie wir auch unseren Mitmenschen begegnen. Bei Josef haben wir gesehen, dass er sogar im Gefängnis eine Ausstrahlung hatte. Er strahlte eine Kraft aus, er strahlte ein Vertrauen aus, er strahlte einen Frieden aus, der nicht üblich war für Leute im Gefängnis. Solche Ausstrahlung von Menschen, die Ja sagen zu Gottes Wegen, solche Ausstrahlung von Menschen finden wir immer wieder in der Bibel. Beispielsweise auch bei Paulus und Silas im Gefängnis, im Philippi. Auch sie hatten eine Ausstrahlung, eine hörbare Ausstrahlung sogar. Sie stritten nicht miteinander, du bist schuld, dass wir jetzt im Gefängnis sind. Hättest du nicht so viel gepredigt oder diesen Wahrsagegeist nicht ausgetrieben, dann wären wir jetzt nicht hier. Nein, sondern sie sagten Ja zu Gottes Wegen. Waren bereit, obschon sie Striemen am Rücken hatten, obwohl sie geschlagen waren, obschon sie Schmerzen hatten und in einer auswegslosen Situation waren, im innersten Gefängnis, mit den Füßen im Block. Was taten sie? Sie lobten Gott. Sie priesen den Herrn. Sie beteten ihn an, sie gaben ihm die Ehre. Sie bezeugten seinen Namen. Aber ganz bescheiden und still, dass es ja zu keiner Ruhestörung führt im Gefängnis. Wir stellen uns vor, die dicken Gefängnismauern, auch zwischen den Zellen, und alle Gefangenen hörten sie. Ihre Ausstrahlung war gewaltig. Sie strahlten Freude aus, auch im Leid. Sie strahlten Frieden aus, auch in den Schmerzen. So will der Herr uns verändern. Wir sehen das auch beispielsweise bei Stephanus, dem ersten Märtyrer. Auch er strahlte unter den Steinen, die auf ihn flogen, Freude aus, Frieden aus. Er sah den geöffneten Himmel. Er lobte den Herrn. Und dieser innere Zustand hatte auch eine Konsequenz und Folge für sein Verhältnis zu seinen Mitmenschen, auch zu seinen Verfolgern. Was war die Folge bei Stephanus, dass er den geöffneten Himmel sah? Er konnte sogar für seine Verfolger beten. Wir sehen das bei Jesus selber. Er war nicht bitter gegen die Leute, die ihn sogar ans Kreuz schlugen, sondern er konnte sogar beten für sie. Hier sehen wir den radikalen Unterschied zwischen Menschen, die Enttäuschungen erleben und in tiefer Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott stehen, und zwischen Menschen, die Enttäuschungen erleben und denen das feste Fundament Jesus Christus fehlt. Diese Menschen nämlich, wenn sie enttäuscht sind, werden sie bitter, werden sie unzufrieden, beginnen sie zu hadern mit ihrem Schicksal, sogenannten, beginnen unzufrieden zu sein mit dem Erlebten, haben viele Fragezeichen, warum hat Gott das zugelassen? Das sind dann häufig gestrandete Kreaturen, die nicht weitersehen, die nicht darüber hinwegkommen, über das Schlimme und das Unrecht, das ihnen angetan wurde. Und es gibt viel Schlimmes, es gibt viel Unrecht. Wir können eine schwierige Kindheit oder Jugend gehabt haben. Ein Mensch, der 80-jährig ist, kann auch eine schwierige Kindheit und Jugend gehabt haben. Aber Jesus Christus, der sagt, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Jesus Christus macht, dass wir auch mit 80 nicht mehr geprägt sein müssen von unserer schwierigen Kindheit oder vom Unrecht in der Jugendzeit oder von Verletzungen und so weiter, sondern dass wir neu sein dürfen in Christus, dass wir vorwärts gehen können mit ihm. Dass wir frei von Bitterkeit, vom Nachtragen, frei von Hass und von schlechten Gedanken anderen Menschen gegenüber sein können. Dass wir sagen können, ja, Herr. Und wenn es in unserem Leben Phasen gibt, wo wir Schwierigkeiten erlebt haben wegen unserer Sünde, müssen wir über das bitter sein? Nein, denn Sünde, die wir vor Jesus Christus gebracht haben, für die wir die Vergebung und die Reinigung durch das Blut Jesu Christi erlebt haben, die muss und darf uns nicht mehr beschäftigen und belasten. Sünde, die, für die wir nicht Buße getan haben, die belastet. Das sehen wir auch in unserem heutigen Text noch. Aber Sünde, die geordnet wurde, Sünde, neutestamentlich gesprochen, die durch das Blut Jesu Christi gereinigt ist, davon sind wir frei und los. Die muss uns nicht mehr belasten. Und im Rückblick auf unser Leben, vielleicht auch auf jene Zeiten, wo wir durch Schwierigkeiten gingen wegen unserer Sünde, dürfen wir sagen, ja, das ist passiert. Aber wie wunderbar ist doch unser Herr, der mir barmherzig war, der sich meiner angenommen hat, der mich herausgezogen hat aus dem Schlamm der Sünde und mich auf festen, sicheren Grund gestellt hat. Unser Herz ist dann erfüllt von Dankbarkeit für seine Gnade, für seine Vergebung. Und schwierige Zeiten, die wir erlebt haben, obwohl wir Christ sind, obwohl wir an Jesus Christus glauben und ihm treu nachfolgen, da können wir daran festhalten, der Herr bringt uns zum Ziel. Er in seiner Liebe hilft uns. Vielleicht verstehe ich es auch heute, nach 10, 20, 30 Jahren noch nicht, warum das gut war, wozu dies gedient hatte. Aber ich weiß, mein Leben gehört mir. Oder wie es Paulus sagt, Paulus häufig beim Anfang seiner Briefe, Knecht Jesu Christi oder Sklave, Diener Jesu Christi. Also einer, dessen ganzes Leben, dessen ganze Existenz in den Händen Jesu Christi liegt. Und mit dieser Einstellung können wir sagen, mein Leben gehört Jesus. Und wenn er im Sinn hat, mich so zu führen, dann weiß er schon warum. Ich nicht, aber er weiß es. Und ich weiß, dass er, der mich erlöst hat, der aus Liebe für mich sein Leben gegeben hat, mich sicher auch nicht hängen lässt. Mich sicher auch nicht durch Schwierigkeiten hindurchgehen lässt, ohne dass er nicht eben einen Plan der Liebe, des Friedens und des Segens hat.
Ja, das ist wahr und darum soll es jeder wissen. Gott liebt uns, deshalb müssen wir nicht mehr traurig sein. Stimmt alle mit ein, Gott liebt uns, das ist wahr. Darum kam zur Erde Jesus als ein Kind, wurde Mensch, wie wir es sind. Brannte Tod und Krankheit, teilte unser Leid, brachte den traurigen Freud. Ja, das ist wahr und darum soll es jeder wissen, Gott liebt uns, deshalb müssen wir nicht mehr traurig sein. Stimmt alle mit ein, Gott liebt uns, das ist wahr. Darum sterben Freude, Jesus hat es so.
Wir sehen bei Josef als ersten von 5 Punkten ganz deutlich, auch als Mensch, der gläubig war, der im Glauben stand, konnte er große Schwierigkeiten und Enttäuschungen erleben. Aber er war nicht verbittert. Er war frei von Bitterkeit. Er war frei von Traurigkeit, von schlechten Gedanken, frei von der Vergangenheit. Dies führte im Leben Josefs zum zweiten Punkt. Nämlich, weil er frei war vom Bitteren, das er erlebt hatte, von den Enttäuschungen, weil er frei war vom Negativen, vom Schlechten, das ihn nicht prägte, sondern seine Beziehung zu Gott ihn prägte, konnte er dennoch das Beste suchen, konnte er dennoch das Beste geben. Im Potiphars Haus hat er sich ganz eingesetzt. Er fiel auf. Dort im Gefängnis dann hat er sich auch ganz eingesetzt. Er hätte doch sagen können, ja was, Mundschenk und Bäcker, die sollen selber schauen, ist doch mir egal. Geht mich doch nichts an. Hab keinen Bock drauf, denen was zu sagen. Nein, er kümmerte sich um sie. Es war ihm ein Anliegen, den Menschen Gutes zu tun. Und den Menschen auch die Größe und auch die Liebe Gottes zu zeigen. Und dann, wir dürfen nicht vergessen, in Ägypten war das politische und das religiöse System so, dass der Pharao der Oberste war. Aber er war nicht einfach nur uneingeschränkter Machthaber, sondern er wurde als Gott verehrt. Dem Pharao wurde Göttlichkeit angesagt. Also, Ägypter haben den Pharao angehimmelt, mussten ihn als Gott verehren. Und für diesen Pharao, für dieses Land, setzte sich Josef ein. Er unterstützte damit direkt und indirekt ein System, das nicht auf den lebendigen Gott ausgerichtet war. Man hätte etwas denken können, stellt euch vor, hätte Josef jetzt nicht diesen Traum dem Pharao erklärt, hätte er sich nicht einspannen lassen, um als Zweiter im Land Vorsorge zu tun in den 7 guten Jahren, dann wäre Ägypten nicht bereit gewesen. Dann wäre Ägypten in große Not gekommen in den 7 mageren Jahren. Und wahrscheinlich wäre das ganze System des Pharao, auch seine Regierung, ins Wanken gekommen. Es hätte vielleicht eine Revolution oder einen politischen Umsturz geben können, weil das Volk gemurrt hätte und nichts mehr zu essen hatte. Wäre das nicht besser gewesen, wenn dieses Pharao-Regime gestürzt worden wäre? Hat hier Josef nicht sogar dazu beigetragen, dass Pharao gestützt blieb? Ägypten war in den 7 mageren Jahren das einzige Land weit herum, dem es einigermaßen gut ging. Wir sehen den Beweis daran, dass ja sogar die Brüder von Josef nach Ägypten reisten, um sich einzudecken, weil es nur dort noch Getreide gab. Warum hat Josef da mitgemacht und sich so eingesetzt? Für eine Gesellschaft, für eine Welt, die doch nicht so gottesfürchtig war und auf Gott ausgerichtet. Warum? Die Antwort ist ganz einfach. Gott selber hat zum Pharao gesprochen, durch den Traum. Und Josef erkannte, nicht meine Gedanken, nicht so wie ich es mir jetzt vorstelle, soll ich es tun, sondern wenn der Herr wirkt, wenn er einen Weg öffnet, wenn er eine Bahn zeigt, einen Weg zeigt, dann soll ich gehen. Er hat nicht seinen Kopf an oberste Stelle gesetzt, sondern das Wort Gottes, sondern den Willen Gottes. Gott selber hat dem Pharao etwas zeigen wollen durch den Traum. Warum hat Gott das so gemacht? Gott hätte doch auch dem Jakob das zeigen können im Traum. Und Jakob hätte selber in den 7 guten Jahren mehr machen können und dann hätten sie gar nicht nach Ägypten gehen müssen. Warum war dieser Umweg nach Ägypten nötig? Und nachher, wir denken daran, später dann erst recht noch die lange Zeit, die das Volk Israel in Ägypten verbrachte, um dann herausgeführt zu werden. Warum dieser Umweg über Ägypten? Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Gottes Gedanken größer als unsere Gedanken. Wir sollen nicht warum stellen, sondern dem Herrn sagen, hier bin ich, mein Leben gehört dir. Wenn wir warum stellen, dann maßen wir uns an, die Dinge besser zu wissen und besser zu verstehen als Gott selber. Auch in unserem Leben. Wenn wir sagen, ja, warum, Herr, hast du das hier so gemacht und nicht so? Warum musste das so geschehen und nicht so? Hätte man nicht auch so machen können? Das führt zu nichts. Wir sehen die Zusammenhänge nicht. Wir sehen nicht alles, wie sich's präsentiert und entwickelt. Aber der Herr hat den Überblick. Und wie schön ist es zu wissen, wir dürfen dem lebendigen Gott angehören, dem allmächtigen Herrn nachfolgen, der den Überblick hat, der draus kommt, der weiß, was Sache ist. Und wenn wir ihm nachfolgen, ihm, der den Überblick hat, dann genügt das. Dann gibt uns das eine Gelassenheit, eine Ruhe und auch die Bereitschaft, uns ganz einzufügen und einzusetzen, dort, wo der Herr uns hingestellt hat. Wenn er uns in den vollzeitlichen Dienst berufen hat, wenn er uns irgendwo in einem Betrieb, in einem Beruf hingestellt hat, wir nach seinem Willen, in seinem Auftrag dort tätig sind, dann sollen wir auch dort beste Arbeit leisten und uns ganz einsetzen. Biblische Beispiele dafür, eben Josef in Ägypten. Oder zum Beispiel Daniel beim König Nebukadnezar. Auch dort ein Regime, eine Herrschaft, ein politisches und religiöses System, das nicht einfach so Gott wohlgefällig und auf Gott ausgerichtet war. Nein, aber Daniel war von Gott dorthin gestellt und er gab sein Bestes. Dort, wo der Herr uns hinstellt, dort sollen wir unser Bestes geben. In einer Mission, in einer Gemeinde, im Beruf, in der Schule, dort, wo wir im Auftrag Gottes sind, gilt es, sich einzusetzen. Josef hatte das gemacht. Er dachte nicht, was nützt's mir? Er hätte doch sagen können, jetzt haben sie mich dreimal die Leute so sehr enttäuscht. Jetzt kümmere ich mich nicht mehr um die Leute. Es gehen mich die anderen nichts mehr an. Ich schaue nur noch auf mich. Ich bin mir selber der Nächste. Ich schaue, dass es mir gut geht. Josef war nicht so eingestellt. Er war darauf ausgerichtet, dass es den Menschen gut geht, dort, wo er hingestellt wurde. Jene, die ihm anvertraut waren, und dazu gehörte das ganze Volk in Ägypten. Josef handelte nicht egoistisch, sondern, und das war eine Eigenschaft, die er aus der Gemeinschaft mit dem Herrn hatte, er handelte ausgerichtet auf das Beste. Wie es Jeremia zum Beispiel den Weggeführten in Babel schrieb, suchet der Stadt Bestes. Auch Josef suchte das Beste. Suchte das Beste dort, wo Gott ihn hingestellt hatte. Und warum? Wir lesen das in Kapitel 45 ganz klar, in den Versen 4 bis 5, als er dann sich seinen Brüdern zu erkennen gab, da sagte er in den Versen 4 und 5, dass der Herr selber so gewirkt hat. Denn um eures Lebens willen, Vers 5, hat mich Gott vor euch hergesandt. Er erkennt in allem die Führung Gottes.
Wohin Gott mich führet, will ich folgen, loben meinen Heiland Tag für Tag. Da, wo Gott mich braucht, da will ich gehen, gern trag das Kreuz und folg dem Heiland nach. Da, wo Gott mich braucht, da will ich gehen, gern trag das Kreuz und folg dem Heiland nach. Wenn die Wolken immer dunkler werden, dann vertrau ich Gott und fürcht mich nicht. Wenn die Menschen alle mich verlassen, weiß ich gewiss, mein Gott verlässt mich nicht. Wenn die Menschen alle mich verlassen, weiß ich gewiss, mein Gott verlässt mich nicht. Wenn Versuchung hart und schwer mich drücket, dann an seinen starken Arm ich flieh. Denn ich weiß, er wird sein Kind bewahren, auch in der schwersten Not nicht von mir gehen. denn ich weiß, er wird sein Kind bewahren, auch in der schwersten Not nicht von mir gehen. Wenn der Heiland holet heim die Seinen, dann an seine Brust ich ruhe süß. Droben wird das Perlentor sich öffnen, mit Jesus leb ich dann im Paradies. Droben wird das Perlentor sich öffnen, mit Jesus leb ich dann im Paradies.
Der dritte Punkt. Die Brüder Josefs kamen nach Ägypten. Sein Vater kam dann auch nach Ägypten. Jakob. Und die hatten ja einen besonderen Beruf. Was war Jakob von Beruf? Wir wissen das genau. Er war Viehhirte. Sie waren Viehzüchter. Und Josef war nach dem Pharao der zweite im Land, hoch angesehen. Josef sagte dem Jakob, als er dann vor Pharao erscheinen konnte, sie sollen sagen, was sie von Beruf sind. Deine Knechte sind Leute, die Vieh haben. Von unserer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter, damit ihr wohnen dürft im Lande Goschen, denn alle Viehhirten sind den Ägyptern ein Gräuel. Alle Viehhirten sind den Ägyptern ein Gräuel, eine minderwertige Gesellschaftsschicht. Eine Randgruppe, die Viehhirten, nicht geschätzt. Und Josef, der Zweite im Land, stand zu den Seinen, stand zu seiner Herkunft. Er hatte kein Problem mit seiner Vergangenheit, kein Problem mit seiner Herkunft, kein Problem mit den Leuten, die ihm nahe standen. Er konnte zu ihnen stehen. Das Vertrauen zum Herrn, das Ausgerichtetsein auf Jesus Christus lässt uns auch zu unseren Mitmenschen stehen. Lässt uns nicht danach fragen, wie kommt das bei den anderen an? Was sagen die Leute dann über mich? Lässt uns nicht an unser Ansehen bei den Menschen denken, sondern lässt uns einstehen auch für unsere Nächsten. Lässt uns einstehen für die Menschen in unserer Umgebung, die uns anvertraut sind. Josef stand für sie ein. Er hätte ja sagen können, schön, dass ihr jetzt da seid, aber bitte, bringt mich da ja nicht mit euch in Kontakt. Ich habe jetzt eine Karriere aufgebaut, ich habe etwas erreicht, ich habe mich ohne euch und trotz euch hinaufgearbeitet. Jetzt erlaube ich nicht, dass ihr mir das kaputt machen kommt, indem meine Vergangenheit, meine Herkunft mich jetzt einholt. Wenn ihr schon hier bleibt, dann verhaltet euch schön ruhig. Und sagt ja nicht, dass ihr mit mir was zu tun habt. Ich gebe euch dafür ein paar Säcke Weizenmehl. Noch etwas bestechen, dass sie ruhig sind. Nichts von alledem. Sondern Josef war bereit, für sie einzustehen. Josef war bereit, nicht, auch hier nichts zu vertuschen, zu verbergen, sondern war bereit, für diese Menschen da zu sein. Und warum konnte er das? Eben gerade, weil er nicht sagte, ich habe all das erreicht, ich habe mich heraufgearbeitet, ich habe dieses Ziel jetzt erreicht, mit meiner Anstrengung, ich habe Karriere gemacht, sondern weil er sagte, Gott hat mich vor euch hergesandt. Er erkannte in seinem Leben die Hand Gottes, die ihn führte. Er stützte sich nicht auf seine eigene Leistung, sondern sah Gottes Leitung und Gottes Gnade. Stützen wir uns auf unsere Leistung oder auf Gottes Leitung? Der Unterschied auch in der Sprache ist ganz klein. Nur ein S. Leistung oder Leitung. Aber die Auswirkungen sind gewaltig. Josef, frei vom Ansehen der Person und von dem, was die Leute über ihn denken konnten, er stand zu seinen Brüdern. Er stand zu seinem Vater. Dies die ersten drei Punkte, wesentlichen Punkte zum Leben von Josef, die wir auch als Grundlage finden in unserem heutigen Text. Wir machen einen Einschub, denn in unserem Text von heute ist ja nicht nur Josef, der da vorkommt, sondern kommen auch seine Brüder vor. In einer ganz besonderen Situation. Jakob, ihr Vater, war gestorben. Offenbar war Jakob für die Brüder ein Garant, dass Josef ihnen nichts antat. Sie dachten, solange Jakob, unser Vater, lebt, tut uns Josef nichts. Die Brüder mussten offensichtlich ständig in einer gewissen Angst gelebt haben. Denn nun heißt es, die Brüder Josefs fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war. Sie hatten Angst. Die Brüder Josefs waren gekennzeichnet, ganz im Gegensatz zu Josef, von Angst. Bei Josef lesen wir nicht, dass er Angst hatte im Gefängnis. Wir lesen nicht, dass er Angst hatte in seiner verantwortungsvollen Position als zweiter Mann im Land Ägypten. Mit dieser großen Verantwortung und dieser großen Last der Aufgabe. Aber von den Brüdern Josefs lesen wir, dass sie Angst hatten. Wir sehen gerade noch, warum, wieso das so entscheidend war. Als ihr Vater gestorben war, eine neue Situation, eine für sie verschlechterte Situation, brachte diese Angst wieder richtig hervor. Und sie dachten und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Sie wussten und waren sich bewusst, dass sie Bosheit getan haben. Lest mal nach in den Kapiteln, wo Josef den Brüdern begegnete, die Brüder nach Ägypten kamen, wiederholt, mehrfach ja. Auch da waren sie sich bewusst, das geschieht, weil wir an unserem Bruder Josef schlecht gehandelt haben. Wir lesen aber nirgends, dass sie zutiefst Buße getan hätten und Josef gesagt hatten, entschuldige bitte, vergib uns unsere Schuld. Wir lesen das nirgends. Sie waren sich ihrer Schuld bewusst, aber sie demütigten sich nicht richtig. Sie taten nicht richtig Buße. Sie kehrten nicht richtig um. Und diese Tatsache, dass diese Schuld ihrer Vergangenheit noch da war, Josef hatte ihnen schon längst vergeben. Aber die Schuld war von ihrer Seite her nicht bereinigt. Und diese Tatsache, dieser unbereinigten, unbekannten Sünde und Schuld führte dazu, dass sie Angst hatten. Sünde macht Angst. Sünde bringt uns in Angst. Was könnte passieren, wenn das auskommt, wenn jetzt dies passiert, wenn sich die Situation so entwickelt? Und sie dachten, Josef ist gleich wie sie. Er könnte uns Gram werden. Er könnte uns ebenso Bosheit antun, wie wir ihm getan haben. Wieso denken viele Leute so negativ über die anderen? Weil sie selber negativ sind. Wieso denken viele Leute so sehr, was die anderen Böses tun könnten? Weil sie selber böse sind. Weil unvergebene Schuld, ungeordnete Schuld in ihrem Leben ist. Und dann passiert genau das. Er könnte uns Gram werden. Er könnte was gegen uns tun. Um uns alle Bosheit zu vergelten, die wir an ihm getan haben. Und sie hatten aber eine Lösung. Im Gegensatz zu Josef, von dem wir gesehen haben in der Vergangenheit, er hat immer auf die Leitung Gottes vertraut. Da war zum Beispiel der Traum und er hat ihn ausgelegt und gesagt, Gott gehört das Auslegen. Er hat sich ganz eingesetzt dort, wo der Herr ihn hingestellt hat. Aber er hat nicht kombiniert und gedacht, wenn ich das mache, dann habe ich eine bessere Variante. Dann könnte ich mehr Erfolg haben. Hätte Josef so gedacht, wisst ihr, was er gemacht hätte? Er hätte gedacht, wenn ich eine Beziehung mit der Frau von Potiphar eingehe, dann habe ich vielleicht besseren Zugang zum Haus von Potiphar? Dann habe ich schlussendlich auch wahrscheinlich durch weitere Informationen, die ich über Potiphar bekomme, was in der Hand gegen Potiphar und kann Einfluss ausüben. Sein Kopf, sein Kombinieren hätte dazu führen können, dass er sich mit der Frau Potiphars eingelassen hätte. Aber sein Glaube und sein Vertrauen dem Herrn und sein sich stützen auf Gottes Wort bewirkte, dass er dort klar blieb und dem Herrn vertraute und nicht eigene Wege ging. Hier seine Brüder, sie gingen eigene Wege. Sie begannen zu denken, er könnte uns gram werden. Und was tun wir jetzt dagegen? Sie ließen ihm sagen. Zuerst gingen sie noch nicht selber zu ihm, nachher dann schon. Aber zuerst noch nicht, so schön etappenweise. Ihn zuerst etwas anwärmen, schauen, was ist die erste Reaktion, und nachher kommen sie dann noch selber. Sie ließen ihm sagen. Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Wieso weinte Josef? Weil er genau merkte und erkannte, wie ihr Herz ist. Weil es ihn traurig machte, dass sie so schlecht über ihn dachten, dass er so an ihnen handeln würde. Weil es ihn traurig machte, dass sie eine List und eine Lüge anwandten. Stellt euch vor, Jakob, wenn er Josef das hätte sagen wollen, erkannt hätte, Josef ist da noch in Gefahr, gram zu sein. Und Jakob hätte das auf jeden Fall angesprochen, gerade als er den Segen weitergab für die verschiedenen Söhne. Er hätte das auf jeden Fall angesprochen bei Josef. Hätte er das hintenherum über die Brüder gemacht? Nicht direkt, sondern so hintenherum. Wenn es dann mal so weit ist, könnt ihr dem Josef dann sagen? Nein. Jakob hätte das direkt gemacht. Jakob hätte das direkt dem Josef gesagt. Die Brüder wandten hier eine List an und höchstwahrscheinlich auch eine Lüge, um Josef günstig zu stimmen. Josef machte das traurig, weil er das genau erkannte. Und nicht nur, dass sie eine List anwandten, sondern sie kamen auch super fromm daher. Sie sagten, nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Den Dienern des Gottes deines Vaters. Also, Frömmelei pur, fromme Worte, tönt alles super, fromm und schön, ist aber eine Riesenheuchelei dahinter. Solche schöne, fromme Worte haben sie gesagt, aber dahinter stand noch unbereinigte Schuld, unbereinigte Sünde. Lasst uns nicht täuschen von Frömmelei und frommen Worten. Es gibt auch in Missionswerken, Gemeinden und so weiter viele fromme Worte, die nicht aus dem Glauben an Jesus Christus kommen, sondern teilweise eine Folge sind, Frömmelei, die eine Folge ist von noch unbereinigter Schuld. Wo man sich schön fromm gibt und dabei ist das Herz noch nicht von Sünden befreit, durch das Blut Jesu Christi gereinigt. Sie gaben sich schön als Diener des Gottes deines Vaters. Aber ihr Reden war geprägt vom eigenen Kombinieren, vom listigen Denken. Wie könnten sie es das anpacken und anstellen? Hätten sie gebetet? Hätten sie ihr Leben ganz Gott hingelegt? Hätten sie sich befreien lassen vom Herrn, auch von dieser Einstellung? Dann hätten sie erkannt, spätestens jetzt müssen wir zu ihm gehen und ohne Wenn und Aber einfach sagen, es tut uns leid. Bitte vergib uns. Und nicht, weil dein Vater gesagt hat, du sollst uns vergeben, sondern weil wir an dir gesündigt haben. Fromme Worte können sogar teilweise verdecken, dass Menschen nicht richtig bußfertig sind, nicht richtig bereit sind, wirklich aufrichtig Buße zu tun? Machen wir noch fromme Worte? Haben wir noch Frömmelei oder schon wirklich Buße getan? Wir erkennen, was der Hintergrund ist. Josef hat auch Worte gemacht, Glaubensworte, aber er hat nicht gefrömmelt. Er war nicht heuchlerisch, sondern er war authentisch. Im Gefängnis, aber auch als Zweiter nach dem Pharao, egal in welche Situation. Bei den Brüdern Josef sehen wir diese unbereinigte Sünde, die ihr Leben prägt. Es waren Jahre vergangen seit dem Verkauf von Josef. Und sie haben vieles erlebt. Aber noch immer belastet sie diese Sünde. Waren sie ungläubig? Nein, natürlich waren sie gläubig. Sie gehörten zum Volk der Verheißung. Ja, noch mehr. Sie waren sogar die Stammväter. Sie waren jene, auf denen auch ein Segen von Jakob, ein persönlicher Segen für jeden stand. Und dennoch hat diese Schuld sie geprägt, hat sie zu Furcht geführt, zu Angst. Sie waren rückwärts gewandt in die Vergangenheit und konnten nicht positiv vorwärts gehen, sondern furchtsam. Es kann sehr gut sein, dass wir unser Leben mal Jesus Christus übergeben haben, dass wir mit ihm neu begonnen haben, aber dass es nach wie vor Dinge aus der Vergangenheit gibt, die uns prägen, die uns zurückbinden, die uns Angst machen oder machen, dass wir immer wieder furchtsam sind, die dazu führen, dass wir beginnen zu kombinieren, was könnte geschehen, wie können wir da am besten vorgehen. Und es wird auch nicht besser, wenn wir dies einfach mit frommen Worten kaschieren und überdecken. Sondern der einzige Weg dabei ist Buße, Umkehr. Unser Leben ganz Jesus Christus geben. Ablegen, was uns gebunden hält. Loslassen, wie wir es in Hebräer 12 lesen. Ablegen, was uns festhält. Die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens.
Komm zum Kreuz mit deinen Lasten, müde Pilger du. Bei dem Kreuze kannst du rasten, da ist Ruh. Unter des Gerichtes ruhten sie am Kreuzesstamm. Für dich dulden und verbluten Gottes Lamm. An dem Kreuze trug der Reine deiner Sünde Lohn. Sieh, wie lieb dich dieser eine Gottes Sohn.
Wie war die Reaktion von Josef? Hielt er ihnen eine Predigt? Er war traurig. Er war zuerst einfach mal traurig. Er weinte, als sie solches zu ihm sagte, weil er genau erkannte, was dahinter stand. Seine Brüder gingen dann hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Alles schön und gut. Aber es fiel ihnen schwer, dieser Weg. Es war ein ganz anderer Lebensweg, eine ganz andere Einstellung, als wir die bei Josef kennengelernt haben. Und wie reagierte Josef darauf? Vergeben habe ich schon, aber vergessen kann ich nicht. Vergessen, was ihr mir angetan habt, das kann ich nicht. Habt ihr das auch schon gehört? Menschen, die Schweres erlebt haben, die sagen, ja, vergeben habe ich wohl, aber vergessen kann ich nicht. Und nehmen das als Begründung, dass sie eine schwere Vergangenheit noch immer belastet und prägt. Nein. Josef hatte vergeben und auch vergessen in dem Sinn, dass er nicht mehr geprägt war von dieser Vergangenheit. Sondern er konnte sogar sagen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Er sagt damit, ihr steht selber an, vor Gott. Ihr müsst vor Gott Rechenschaft ablegen. Es ist nicht an mir, euch zu verurteilen oder zu richten. Stehe ich denn an Gottes statt? Fürchtet euch nicht. Ihr war auch nicht blauäugig. Er sagt nicht, ja, ist halb so schlimm, was ihr gemacht habt. Nein, nein, er sagte sogar, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Josef bezeugt, Gott gedachte es gut zu machen. Trotz der Bosheit sogar seiner Nächsten. Trotz der Bosheit dieser Menschen. Trotz der Enttäuschungen, Gott gedachte es gut zu machen. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und, so heißt es in Vers 21, er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Josef hatte viele Enttäuschungen erlebt, gerade von seinen Brüdern. Hatte jetzt wieder erlebt, wie sie mit List vorgehen wollten. Und was tut er? Er spricht ihnen zu, fürchtet euch nicht, lasst euch befreien von eurer Furcht, werdet frei von der Furcht. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen und gab ihnen sogar die Zusage, dass er sie und ihre Kinder versorgt. Die vierte Eigenschaft von Josef, die uns hier begegnet, war also, er spendete sogar den Menschen, die ihm Böses angetan haben, er spendete ihnen Trost und Hilfe. Er begegnete ihnen freundlich. Jesus Christus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Wie hat Jesus reagiert sogar am Kreuz? Er hat nicht geschimpft und er hat nicht gewettert über die Bosheit, die ihm widerfuhr. Nein, er ist auch für diese Menschen, die ihn abgelehnt haben, zu dieser Zeit gestorben und hat sein Leben gelassen. Das ist Liebe. Liebe, die sich gibt. Liebe, die vergibt. Liebe, die bereit ist, auch freundlich zu sprechen. Und wenn wir unserem Feind nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern Gutes tun, so sagt die Bibel, so sammeln wir feurige Kohlen auf seinem Haupt. Erfreulicherweise hat das wahrscheinlich noch niemand von uns erlebt, dass wir feurige Kohlen auf dem Kopf haben. Aber das ist höchst unangenehm. Höchst unangenehm. Vielleicht ist es jemandem schon mal passiert, dass er mit dem Föhn etwas zu nahe kam an die Haut auf dem Kopf und das tut schon, wird schon heiß. Feurige Kohlen sind noch viel, viel heißer. Also noch viel, viel unangenehmer. Also wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten. Sondern Josef, der sein Leben ganz in die Hände Gottes gelegt hatte, er begegnete auch seinen Brüdern in jeder Etappe und auch jetzt freundlich. Er bot ihnen die Hilfe an. Er war frei vom Vergelten wollen, vom Nachtragen wollen, frei vom Negativen, das er erlebt hatte. Zum Glück hatte er natürlich während Jahren wertvolle Psychotherapie erlebt und viele therapeutische Sitzungen gehabt, bis er endlich diese Schwere überwinden konnte, bis er diese Verletzungen endlich erkennen konnte. Und nicht zu vergessen, er musste natürlich auch erkennen, dass es schlussendlich auch bei seinem Vater gelegen hatte. Sein Vater, der ihn bevorzugt hatte, deshalb, weil sein Vater so war, musste er das aufarbeiten und auch seinem Vater vergeben, weil er ja schlussendlich schuld war an diesem ganzen Desaster. Es geht nicht darum, irgendwelche Psychotherapeuten schlecht zu machen, nein. Aber wir wollen schauen, was ist der Ansatz der Bibel? Der Ansatz der Bibel ist nicht, dass wir lange Wunden lecken müssen, die uns von Menschen zugefügt wurden. Dass wir lange etwas verarbeiten müssen, sondern dass wir neu werden müssen. Dass wir uns von Jesus Christus berühren lassen müssen. Und da gilt das Wort im Jesaja, in seinen Wunden sind wir verkrustet. Eine Wunde verkrustet die Haut. Oder in seinen Wunden sind wir invalid. Nein, in seinen Wunden sind wir geheilt. Das ist eine innere Heilung, die vollzogen wird, die Gott selber an uns tut und die nur Gott an uns tun kann. Viele Therapien zeigen gewisse Erfolge, können eine Linderung und Hilfe geben, das ist so. Aber meine Lieben, wenn wir die Wahl haben, eine Therapie für eine Linderung zu bekommen, moderne Psychologie kann durchaus auch eine gewisse Linderung geben. Wenn wir die Wahl haben zwischen einer Linderung und einer völligen Heilung, was wählen wir dann? Wenn wir die Wahl haben zwischen einer Symptombekämpfung und einer von Grund auf neuen Anfang, was wählen wir dann? Wollen wir uns dann mit irgendeiner Linderung begnügen, wenn wir doch in seinen Wunden geheilt werden können? Josef war von all seinen Enttäuschungen, die wir heute Morgen gesehen haben, er war geheilt, er war neu, er war frei und konnte deshalb sogar denen Menschen, die ihm Böses angetan haben, frei begegnen, freundlich begegnen. Wir alle haben schon Menschen erlebt, die uns Böses angetan haben. Ich bitte Sie kurz zu überlegen, in Ihrem Leben, wer Ihnen ganz besonders Böses angetan hat. Denkt mal schnell nach, vielleicht dauert das gar nicht so lange. Und jetzt stellt euch vor, wenn ihr dieser Person begegnen würdet. Heute Nachmittag, diese Person euch über den Weg läuft. Wenn ihr dieser Person begegnen würdet, was würdet ihr machen? Noch immer sie in der Luft am liebsten zerreißen? Oder zumindest sich abwenden von ihr? Mit denen will ich nichts zu tun haben. Was würdet ihr tun? Oder versuchen, ha, jetzt habe ich sie. Jetzt zahle ich ihr heim. Was würdet ihr tun? Könnten wir so reagieren, wie Josef reagierte? Josef reagierte, er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Er erkannte, seine Brüder brauchen Erlösung, brauchen Hilfe, brauchen das Eingreifen Gottes in ihrem Leben. Die Menschen, die uns Böses angetan haben, die brauchen Erlösung. Die brauchen das Eingreifen Gottes in unserem Leben. Und es wäre Gnade, wenn wir denen heute Nachmittag begegnen würden. Denn es wäre eine Möglichkeit, dieser Person sagen zu können, die freundlichsten Worte, die es gibt. Nämlich, Jesus Christus hat dich lieb und macht auch dich frei von deiner Bosheit. Macht auch dich frei und kann dich erlösen. Will dich neu machen. Wären wir dazu bereit, so freundlich zu reden? Wenn nein, dann ist es noch immer diese erlittene Bosheit, diese Enttäuschung, dieses Unrecht, das an uns nagt. Wo wir vielleicht, es heißt, manchmal Zeit heilt Wunden. Man kann zwar über eine Wunde etwas Gras wachsen lassen, das ist so. Aber die Zeit heilt die Wunde nicht wirklich. Wir alle wissen, wo einfach Zeit darüber hinweggeht, eine Wunde aber nicht wirklich geheilt wurde, sondern einfach nur Zeit verstrich, dann muss es nur einen Auslöser geben. Und wir sind wieder im alten Schlamassel drin. Wir haben wieder vielleicht von einer anderen Person in einer ähnlichen Situation dasselbe Wort. Und bei uns spielt sich ein Film ab, was damals passierte. Es kommt alles wieder zurück. Unsere Reaktionen sind vielleicht ganz unerwartet oder vielleicht sogar erschrocken oder sogar böse. Nur weil wir an die Situation von damals dachten, an das Unrecht von damals, an die Bosheit von damals. Jesus Christus macht uns heil von dem, macht uns neu. Er kann, er will. Und der Weg dazu, indem wir sagen, Herr Jesus Christus, vergib mir meine Sünden. Vergib mir, wo auch ich stecken blieb in diesem Unrecht, wo ich nicht bereit war, das abzulegen und zu vergeben, so wie du mir vergeben willst. Und Jesus Christus macht uns neu. Er lässt nicht einfach Gras wachsen über eine Sache. Er macht uns heil. Er hilft, dass wir neu starten können. Neu in der Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und nicht plötzlich wieder was von früher zurückkommt. Neu am Ort, wo der Herr uns hingestellt hat. Er hilft uns.
Herr, füll mich neu mit deinem Geiste, der mich belebt und zu dir, mein Gott, hinzieht. Hier bin ich vor dir, leer sind meine Hände.
Dann der letzte, fünfte und letzte Punkt. In den letzten Versen von Kapitel 50, 1. Buch Mose, sehen wir, dass Josef kurz vor seinem eigenen Tod ihnen was mitgab, seinen Verwandten. Nämlich, er sagte, Vers 24, ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Land führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Und dann sagt er am Schluss, nehmt meine Gebeine mit von hier. Und das taten sie dann auch. Hat Josef da noch was gespürt, dass seine Gebeine mitgenommen wurden? Nein, natürlich nicht. Warum hat er dann das gesagt? Er wollte ihnen in Erinnerung rufen und sie jedes Mal, wenn sie das Grab von Josef sahen, dass sie sich erinnerten daran, nicht der Tod hat das letzte Wort. Hier, wo wir jetzt sind, ist nicht unsere Enddestination, sondern es geht weiter, es geht vorwärts. Es geht in das Land, das Gott uns verheißen hat, für das Volk Israel. Es geht in das Land, das der Herr Abraham, Isaak und Jakob verheißen hat. Was bedeutet das für uns? Wir sollen vor Augen haben, Hebräerbrief, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Es geht vorwärts, es geht dem Himmel entgegen. Wir kaufen die Zeit hier aus, wir leben intensiv und hier, ganz klar. Aber wir wissen, das ist hier nicht der letzte Ort. Wir wissen, wir haben eine Hoffnung über den Tod hinaus. Wer an Jesus Christus glaubt und ihm sein Leben übergeben hat, der hat durch den Heiligen Geist die Gewissheit des ewigen Lebens geschenkt. Dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern das Leben in Jesus Christus. Dass wir in ihm das ewige Leben haben. Und diese Botschaft, gestützt auf Gottes Wort, gestützt auf das Wort der Bibel, auf das Wort der Verheißung, diese Botschaft geben wir den Menschen weiter. Diese Botschaft halten wir den Menschen vor Augen. Josef tat das. Er zeigte seiner Umgebung, hört und stützt euch auf Gottes Wort und denkt an die Zukunft mit Gott. Denkt an die Zukunft mit ihm. Josef war zukunftsorientiert. Wir sehen in unserem heutigen Text zwei ganz unterschiedliche Personengruppen. Zum einen Josef, der viel mehr Schlimmes erlebt hatte als seine Brüder. Seine Brüder wurden nicht verkauft. Seine Brüder waren nicht im Gefängnis gewesen. Seine Brüder hatten keine Enttäuschungen erlebt. Die waren eine kurze Zeit gefangen, als bis dann Jakob auch kam und so weiter. Aber es war eine kurze Zeit, nicht über Jahre hinweg wie Josef. Josef hatte viel Schweres erlebt. Die Brüder waren geprägt von Angst, geprägt von der Schuld, die noch nicht von ihrer Seite her bereinigt war. Und sie mussten noch immer mit List umgehen, mit Unwahrheiten. Sie haben eine Frömmelei, eine fromme Heuchelei an den Tag gelegt. Das führte sie nicht weiter. Josef hingegen begegnet uns als einer mit fünf Eigenschaften. Ich wiederhole sie zum Schluss. Erstens, trotz der Not, trotz den Enttäuschungen, er war nicht von den Enttäuschungen und vom Unrecht verbittert und gezeichnet. Er war nicht griesgrämig, er war nicht unzufrieden, sondern er war trotz Enttäuschungen auf Gott ausgerichtet. Enttäuschungen, die er als gottesfürchtiger Mensch übrigens erlebt hatte. Wir erinnern uns. Aber sein Leben lag ganz in der Hand Gottes und ihm folgte er nach. Mein Leben gehört dir. Und er war sich bewusst, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Er hat als zweites das Beste gesucht. Er hat sich voll eingesetzt, dort, wo Gott ihn hingestellt hat. Mitten in der Welt, mitten in einer Aufgabe, sogar für einen sehr weltlichen und abgöttischen König, den Pharao. Aber er hat das sein Bestes gegeben. Als Christen geben wir dort, wo Gott uns hinstellt, im Beruf, in der Firma, in der Schule, unser Bestes und setzen uns ein. Wir wissen, wir stehen im Auftrag und nach dem Willen Gottes dort. Und Josef konnte sagen, Gott hat gewirkt. Gott hat mich hierher gestellt. Gott hat mich vorausgeschickt. Und deshalb setze ich mich auch ganz ein. Als drittens, Josef machte kein Ansehen der Person. Und er suchte nicht danach, wie werde ich groß? Wie werde ich geehrt? Er war sogar bereit zuzugeben, ich komme aus einer Viehhirtenfamilie, den ganz Verachteten in Ägypten. Er wollte nicht sich nur noch mit der High Society abgeben, nur noch im VIP-Bereich sein und nichts mehr sonst zu tun haben. Ja, nicht mit Randgruppen, solchen Viehhirten. Nein, nein. Seine Liebe zu Gott, seine Liebe zu den Mitmenschen, sein ganzes Vertrauen dem Herrn gegenüber führte dazu, dass er Gottes Ehre suchte und nicht seine eigene. Er war frei von Ehrsucht und dem Willen, einfach selber sich zu verwirklichen oder nur das Seine zu suchen. Ich bin mir selber der Nächste. Und er war bereit, sich einzusetzen für alle Menschen. Der vierte Punkt, auch denen, die ihm Böses getan hatten, hat er Trost und Hilfe angeboten. Er redete freundlich mit ihnen. Er war geheilt von den Enttäuschungen. Wir sehen das auch zum Beispiel bei den drei Freunden von Daniel im Feuerofen. Sie kamen heraus ohne Fesseln und man roch nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Obschon sie im siebenmal heißer gemachten Feuerofen hätten schmoren sollen. Sie waren frei von Brandgeruch. Josef war hier frei vom Brandgeruch, vom Leid, das ihm angetan wurde. Sind wir frei vom Brandgeruch, frei vom schlechten, üblen Geruch, von Enttäuschungen, von Leid, von schwierigen Situationen, von unserer Vergangenheit? Nur so können wir ein Wohlgeruch für Gott sein, wie die Bibel uns sagt. Und ein Wohlgeruch für Gott sein bedeutet und wirkt sich aus gegenüber unseren Mitmenschen. Wir sprechen freundlich. Könnten wir dem, der uns am meisten Böses angetan hat in unserem Leben oder in der letzten Zeit oder vielleicht vor vielen Jahren, könnten wir dem heute Nachmittag freundlich begegnen, wenn wir ihn sehen würden? Oder würden wir noch kochen? Käme wieder alles zurück? Wären die alten Wunden wieder voll aufgeschlagen? Jesus kann und will uns heilen und befreien und reinmachen.
O Jesu, ich wär so gern heilig und rein. Ach, wohntest und throntest du in mir allein. Zerbrich jeden Götzen und ende mein Weh. O wasch mich im weißer als Schnee, weißer als Schnee, ja, weißer als Schnee. O, wasch mich im Blute jetzt, weißer als Schnee. O Jesu, lass nichts von der Sünde zurück, vollführe dein Werk und vollende mein Glück, dass ich dich verklärt in mir finde und seh. O, wasch mich im Blute jetzt, weißer als Schnee. Ja, weißer als Schnee. O, wasch mich im Blute jetzt, weißer als Schnee. O, Jesu, ich bring dir als Opfer und Gab mein alles, was ich bin oder hab. Ach, komm mich zu segnen aus himmlischer Höh und wasch mich im Blute jetzt, weißer als Schnee, weißer als Schnee, ja, weißer als Schnee. O, wasch mich im Blute jetzt, weißer als Schnee. O, Jesu, ich warte voll Sehnsucht auf dich. Komm eilend, erneuere und heilige mich. Du willst nicht, dass eines getäuscht von dir geh. Ach, wasch mich im Blute jetzt, weißer als Schnee, weißer Schnee, ja, weißer als Schnee.
Josef als fünfter Punkt, er war zukunftsorientiert. Und sein Zukunftsorientiertsein bedeutete, er sprach zu seinen Mitmenschen, zu seinen Nächsten und sagte, stützt euch auf Gottes Wort, auf das Wort seiner Verheißung. Und habt vor Augen, was der Herr für euch bereit hat. Für das Volk Israel, das verheißene Land. Für uns die himmlische Herrlichkeit. Stützen wir uns auf Gottes Wort. Gehen wir mutig, entschlossen und freudig vorwärts. Jeden Tag, den der Herr uns hier schenkt. Vielleicht sind es noch viele Tage, noch viele Jahre. Vielleicht ist das heute unser letzter Tag, weil Gott uns abberuft. Niemand weiß das. Egal, ob noch viele Tage hier auf Erden vor uns liegen oder nur noch einer. Wenn wir an Jesus Christus glauben, unser Leben ihm gehört, dann haben wir eine Zukunft. Dann haben wir das ewige Leben. Dann haben wir Hoffnung für die Ewigkeit. Die Gewissheit, dass der Herr uns trägt und uns durchträgt hier auf Erden und auch in den Himmel führt. Und wie wir dessen sicher sein können? Gott selber gibt uns diese Sicherheit durch den Heiligen Geist in unser Herz. Und der Weg dazu, Jesus Christus sagen, vergib mir meine Sünden, mach mein Leben neu. Vergib mir, was mich geprägt hat in der Vergangenheit. Vergib mir auch, wo ich meine alten Wunden geleckt habe, das Unrecht und so weiter, das schlimm war, das mir angetan wurde. Aber wo ich dabei stehen blieb, vergib mir das. Mach mich heil. Vergib mir meine Schuld, mach mich neu. Und er tut's. Und er wirkt. Und er macht uns zum Segen für unsere Mitmenschen. Und, so wie Josef viele Generationen sah, macht uns zum Segen auch über unseren engen Wirkungsbereich hinaus. Macht uns zum Segen für andere. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du befreist von Schuld, dass du befreist von Bitterkeit, dass du uns ein neues Leben schenkst. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, auch für die wunderbare Zuversicht auf die ewige Herrlichkeit, die wir haben dürfen. Nicht aus eigener Kraft, nicht weil wir so gläubig sind oder so gut sind, sondern weil du alles für uns getan hast. Weil du einen vollkommenen Sieg über Sünde, Tod, Teufel vollbracht hast. Weil du uns neu machst. Hab ganz herzlichen Dank dafür. Und Herr, du weißt bei jedem Einzelnen von uns, wo wir stehen. Was uns beschäftigt, was uns bewegt, was vielleicht auch Dinge sind in unserer Vergangenheit, die wir verdrängt haben, wo wir einfach Gras drüber wachsen lassen wollten, aber nicht wirklich geheilt sind. Dinge, die immer wieder zurückkommen, Dinge, die uns immer wieder belasten, uns vielleicht auch mit Furcht erfüllen. Bitte, Herr, decke es uns auf, lass uns bereit sein, das zu ordnen vor dir und mach uns frei und neu. Danke, Herr, dass wen du heilst, der ist richtig heil. Und bitte, schenk auch heute Heilung von all diesen Dingen, von aller Furcht, von allem, was uns belastet. Schenk einen neuen Anfang in dir. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für deine Liebe, deinen Frieden. Und danke, dass der Glaube an dich nichts zu tun hat mit irgendeiner Frömmelei, sondern dass du uns den wahren Frieden und die echte Freude schenkst und du uns sicher zum Ziel führst. Amen.
Einen Frieden hab ich, den die Welt nie gekannt. Einen Frieden, der Zweifel verbannt. Auch in Trübsal und Leid, Jesus ist stets mein Freund. Welch ein Frieden in Jesus ist mein. Fried in meinem Herzen, Jesus ist mein. Freud in allen Schmerzen. Nein.
bin ich recht froh. O mein Jesus, wie lieb ich dich so. Fried in meinem Herzen, Jesus ist mein. Freud in allen Schmerzen gibt er allein. Nein, Jesus nimmer lässt mich, spricht mit sanfter Stimme. Siehe, ich behüt dich, für dich seliglich. Diesen Schatz habe ich, weil zum Heiland ich kam und das schmachvolle Kreuz auf mich nahm. Doch bald Jesus erscheint und holt mich zurück.